Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+. Ja, Emily und ich, wir haben uns auf den Weg gemacht zu unserem ersten Interview für unseren Podcast. Wir haben Betty und Katrin besucht und ihre kleine, knapp einjährige Tochter, die ein Pflegekind ist. Und sie haben uns erzählt von genau diesem Familienleben als Regenbogenfamilie und Pflegefamilie, wie es dazu gekommen ist, was sie für einen Weg schon hinter sich haben, wo sie gerade stehen und was noch auf sie zukommt. Und es ist ein ganz spannendes und schönes Gespräch geworden. Und jetzt geht's los mit unserem Interview mit Katrin und Betty.
Ja, schön, dass wir bei euch sein dürfen und ihr uns eingeladen habt hier zu euch nach Hause. Wir sind heute bei Katrin und bei Betty und eurem Pflegekind. Und das verrät schon mal gleich ein bisschen, was wer ihr so als Familie seid. Aber vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, wer zu eurer Familie alles so gehört.
Ja, wer gehört zu unserer Familie? Mein Name ist Katrin, hi. Und meine Frau Betty sitzt hier neben mir.
Hallöchen.
Und unser gemeinsames Pflegekind sitzt bei mir gerade auf dem Schoß. Außerdem haben wir noch zwei Katzen und ein paar Mäuse im Hintergrund.
Katze und Maus in einem Raum. Super.
Zum Glück sind die Katzen beide sehr, sehr faul.
Die fangen sich ihr Essen nicht. Genau, und jetzt hört man dich auch schon ein bisschen. Wir müssen mal gucken, wie das hier funktioniert. Okay. Wie seid ihr denn eine Pflegefamilie geworden?
Wir haben schon sehr, sehr lange den Kinderwunsch und haben 2015 angefangen mit einer Kinderwunschbehandlung, haben da einiges erfolglose Versuche hinter uns, hatten auch in der Zeit bis 2018 zwei Fehlgeburten. War alles nicht so schön und hat unseren Geldbeutel massiv belastet. Während der ganzen Zeit war uns allerdings klar, dass wir immer auch ein Pflegekind als Option oder auf jeden Fall auch Pflegekinder haben wollen. Wir hätten nur gerne eine Schwangerschaft erlebt gehabt. Als dann klar war, dass es nicht so leicht funktioniert und dass dann nochmal gehörige Kosten mehr auf uns zukommen würden, wenn wir es weiter versuchen würden, haben wir dann für uns beschlossen, dass wir uns gleich in Richtung Pflegekind orientieren. Ende Juli 2018 hatten wir dann ein Gespräch in der Pflegekindstelle hier in der Stadt und haben da die Möglichkeiten so durchgesprochen und haben festgestellt, dass das doch ganz gut passt. Wir hatten anfänglich ein bisschen Sorge, dass wir zu wenig flexibel sein könnten, dass wir nicht mehr umziehen können, wenn das noch irgendwann anstehen sollte oder ähnliches. Das hat sich aber dann alles in Wohlgefallen aufgelöst und wir haben dann die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und die dann Anfang August abgegeben. Genau. Und dann gab es relativ schnell schon einen Hausbesuch, weil ich den so schnell wie möglich haben wollte, um es einfach hinter mir zu haben.
Wir hatten ja mit dem anderen Kram schon genug Zeit verschwendet. Mhm. Und haben dann gesagt, jetzt aber bitte einfach so schnell wie möglich.
Genau, dann hatten wir einen Hausbesuch, der war am 14. August. Das weiß ich noch ziemlich genau. Und da saßen wir dann da und ich habe am Schluss des Hausbesuchs dann gefragt, ob es wahrscheinlich ist, dass wir als Pflegefamilie aufgenommen werden in den Pool der Pflegefamilien. Und da haben wir dann die Antwort bekommen, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und es war dann für mich so das Go zu sagen, okay, wir werden Pflegefamilie, früher oder später wird ein Kind bei uns einziehen. Jetzt sind wir schwanger, jetzt geht's los. So. Genau. Und dann haben wir auch relativ bald schon angefangen, das Kinderzimmer zu renovieren. Das war schon ein bisschen früh, das war mir auch klar, aber ich wollte einfach was tun. Wir haben 3 Jahre vorher nichts getan und ich wollte einfach was machen. Und wir hatten dann noch nachgefragt, weil wir nämlich im August außerdem unseren allerersten wirklich großen gemeinsamen Urlaub geplant hatten, alles bezahlt und so weiter. Und dann hieß es noch, nee, gar kein Problem, so schnell geht das nicht.
Ich ahne schon, wie die Geschichte hinläuft.
Ja, genau. Und ich weiß den 14. August deswegen so genau, dass das der Tag des Hausbesuches war, weil es nämlich gleichzeitig auch der Tag der Geburt unserer Tochter war. Ja. Die das dann sich so entwickelt hat, dass wir eine Woche später am Dienstag, also ziemlich genau eine Woche später, einen Anruf bekommen haben mit der Frage, ja, ich sitze gerade an Ihrem Bericht. Und ich wollte da noch eine Sache wissen. Also ich würde gerne aufnehmen in dem Bericht, wie spontan Sie sind.
Sehr schön, ja.
Woraufhin wir dann meinten, naja, unsere Chefinnen wissen beide schon Bescheid. Wir sind relativ spontan. Wenn sich was ergeben sollte, ist das in Ordnung. Einen Tag später war dann der richtige Anruf da, dass ein Baby geboren ist, das ganz dringend Pflegeeltern braucht. Und der Anruf kam am Donnerstag, also 2 Tage später, am Donnerstag. Und nächsten Mittwoch haben wir sie dann abgeholt.
Also eine sehr kurze Schwangerschaft, ja, aber sehr erfolgreich.
Sechs Tage.
Ja, okay.
Und wir haben ein Ende dazwischen.
Ja. Ja. Und das Problem war, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht endgültig als Pflegefamilie anerkannt waren, weswegen wir dann noch am Montag ein ganz großes Gespräch hier hatten, wo Jugendamt, Pflegekinderverein, Pflegekinderstelle, Vormündin des Kindes und so weiter anwesend waren. Wir saßen hier mit 7 Sotzpads am Tisch und haben über Studiengeschichten geredet und haben diesen Montag erst die Zusage bekommen, dass unsere Tochter bei uns einziehen darf. Genau, weswegen wir natürlich trotzdem vorher das Wochenende schon zum Einrichten genutzt haben und es tatsächlich geschafft haben, dass bis zu ihrem Einzug alles fertig war.
Wow. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Also da sind dann auch Katrins Eltern noch angerückt und haben geholfen beim Sachen an die Wände festschrauben und bei verschiedenen Kleinigkeiten, die da halt so anfallen.
Mhm.
Also ohne hätten wir das, glaube ich, auch nicht so hingekriegt. Und wir hatten zum Glück schon vorher gestrichen, also sonst wäre das, glaube ich, auch ganz interessant geworden. Haben wir das Auto komplett vollgeladen einmal beim Möbelhaus.
Das Problem war, dass wir dann auch so schnell keine gebrauchten Sachen kaufen konnten. Das heißt, wir mussten die gesamte Erstausstattung auch neu kaufen. War schon ein Eck.
Die haben ganz schön blöd geguckt, dass wir in diesem Babyladen waren und gesagt haben, so, wir brauchen eine Erstausstattung und zwar alles bis morgen.
Die haben sich das aber schnell überlegt. Ja, gut vorbereitete Eltern, das ist doch was, was man sich wünscht. Genau, das ist super.
Ja.
Klasse. Ich habe mal eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, eure Arbeitgeber wussten beide schon Bescheid. Wie funktioniert denn das dann, wenn man ein Pflegekind aufnimmt? Geht man dann in Elternzeit oder wie muss man sich das vorstellen?
Man hat als Pflegeeltern ganz normalen Elternzeit. Anspruch. Der einzige Unterschied zu, also was Elternzeit angeht, zu anderen Familien ist, dass man normalerweise ja die Elternzeit 7 Wochen vorher angeben muss und bei Pflegekindern entfällt diese Frist, weil man es einfach meistens nicht 7 Wochen vorher weiß. Ja. Genau, was ganz anders ist, ist, dass man keinen Elterngeldanspruch hat.
Mhm.
Also wir kriegen kein Elterngeld, wir kriegen Pflegegeld für unsere Tochter. Das ist auch nicht wenig Geld, aber es ist schon weniger, als wir jetzt Elterngeld kriegen würden. Dafür kriegen wir das Pflegegeld, solange unsere Tochter bei uns lebt und minderjährig ist. Das heißt, auf die Dauer gesehen ist es zwar viel mehr Geld, aber im Moment ist es schon weniger Geld und auch ziemlich schwierig in dem Zusammenhang, dass das Jugendamt vorschreibt, dass man bei einem Pflegekind mindestens 2 bis 3 Jahre zu Hause bleiben soll.
Ja.
Das heißt, wir können sie nicht fremdbetreuen lassen und können dementsprechend kann auch nur eine von uns beiden arbeiten.
War das euer Wunsch, dass ihr ein Baby bekommt? Oder hätten die auch anrufen können und sagen, hallo, hier ist ein 8-jähriges Kind?
Ja, also das ist so ein bisschen eine zweiseitige Geschichte. Zum einen haben wir auch angegeben, dass wir gerne ein Kind hätten, was unter 3 ist, damit man halt einfach, eben weil es auch für uns das erste Kind ist, damit man damit wachsen kann und nicht einfach so ins kalte Wasser geschmissen wird. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Pflegekinder, also die Pflegekinderstelle und so weiter, die vermitteln auch Kinder, die vom Alter her tatsächlich passen. Und auch wenn es das erste Kind ist, dann schaut man schon, dass es eher jünger ist. Aber
zum Alter der Eltern passen.
Ja, die zum Alter der Eltern passen.
Und dazu muss man also noch 2 Dinge sagen, dass Pflegekinder meistens kommen nur die Kleinen in Pflegefamilien und Größere kommen eher in Heime, weil einfach der Bedarf an Pflegefamilien nicht gedeckt ist, um alle Kinder unterzubringen. Bei unserem ersten Bewerbungsgespräch wurde zu uns gesagt, das, was Sie hier an Angaben bieten, da passen 7 Kinder, die wir gerade in der Vermittlung haben,
auf. So aus dem Kopf,
also aus dem Kopf. Ja, genau. Trotzdem ist es natürlich ein riesengroßes Glück, dass wir einen Säugling direkt aus dem Krankenhaus bekommen haben. Das passiert auch nicht so oft. Der normale Weg ist eigentlich, dass ein Kind schon irgendwann im ersten Lebensjahr in Obhut genommen wird oder aus anderen Gründen aus der Familie rausgenommen wird und dann aber eigentlich erstmal in eine Bereitschaftspflegeeinrichtung kommt, wo es dann einige Zeit verbringt, bis der Gerichtsprozess abgeschlossen ist und wirklich endgültig gesagt wird, dieses Kind geht nicht mehr zurück in die Herkunftsfamilie oder eben vielleicht doch noch Option auf Rückführung. Da das bei uns anders lief und wir sie direkt aus dem Krankenhaus bekommen haben, ist es bei uns so, dass das Gerichtsverfahren immer noch läuft. Also das läuft jetzt in einem Jahr und wird auch noch länger laufen. Das ist auch teilweise schwer auszuhalten und ich verstehe, dass vor allem, wenn die Pflegefamilien vielleicht aus einem anderen Kontext kommen und nicht so wie wir eben auch sozialpädagogische Hintergrunderfahrung haben, dass es da sinnvoll ist. In unserem Fall ist es eine absolute Win-Win-Situation für uns, weil wir sie fast von Geburt an haben und für sie, weil sie nicht nochmal die Familie wechseln.
Besteht dann für euch die Aussicht, dass sie auf Dauer bei euch bleiben kann, dass ihr diese Unsicherheit irgendwann, dass sie sich klärt?
Bei Pflegekindern hat man nie die 100%ige Sicherheit. Man ist immer angewiesen auf die Einschätzung der Fachkräfte. Aber es ist zum Beispiel deutschlandweit so, dass nur 3% der Kinder, die auf Dauerpflege wohin vermittelt werden, wieder rückgeführt werden. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleibt, schon sehr, sehr, sehr hoch. Aber sie ist nie 100%, weil die leiblichen Eltern auch immer das Recht haben, auf Rückführung erneut zu klagen. Und das, also egal wie lange das Kind in der Pflegefamilie gewohnt hat, auch nach 10 Jahren noch machbar wäre. In unserem Fall ist es aber so, obwohl der Gerichtsentscheid noch aussteht, sieht niemand die Option auf eine Rückführung.
Aber es bleibt Status Pflegekind, also es wird nicht irgendwann eine Adoption möglich oder irgendwas in der Richtung.
Okay. Eine Adoption ist nur dann möglich, wenn die leiblichen Eltern dem zustimmen würden. Und das ist schon eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass irgendwann auch vielleicht das Verhältnis oder das, entweder das Verhältnis so gut ist oder das Interesse so gering ist, es wäre ja beides eine Option, dass die leiblichen Eltern unsere Tochter zur Adoption freigeben. Aber wir können es, also das ist, liegt nicht in unserer Macht.
Wie ist denn eure Erfahrung mit dem Jugendamt gewesen, als ihr da sozusagen aufgeschlagen seid? 2 Frauen kommen rein und sagen, ja hier, wir würden gerne Pflegefamilie werden. Wie haben die reagiert? Was sind da so eure Erfahrungen?
Beim ersten Infoabend waren insgesamt 6 Paare da und davon waren 2 Frauenpaare. Mhm. Und bei unserem Seminar, das wir dann besuchen mussten, da waren wir 12 Paare und davon war ein Männerpaar und wir. Und von diesen 12 Paaren hatten nur das Männerpaar und wir schon ein Kind zu diesem Zeitpunkt. Das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, wie es insgesamt war. Wir haben uns im Prozess kein einziges Mal diskriminiert gefühlt. Wir haben uns eher sehr wohlwollend empfangen gefühlt und von Anfang an auch, uns wurde von Anfang an auch rückgemeldet, dass wir total geeignet sind und dass das alles so passt und dass das super ist. Ich weiß allerdings, ich bin natürlich mit anderen Frauenpaaren und also gleichgeschlechtlichen Paaren in Kontakt, die Pflegekinder aufnehmen wollen, und ich weiß, dass das nicht überall so ist. Also es gibt da schon in anderen Jugendämtern sehr deutliche Diskriminierungen.
Ja, zum Beispiel München wirkt ja auch ganz offen, ne, und sagt, also auf ihren Plakaten sieht man immer alle möglichen Familienkonstellationen und wir suchen auch gleichgeschlechtliche Paare. Ich glaube, jetzt hier in unserer Stadt habe ich es noch nicht gesehen, aber scheinbar ist da eine Offenheit auf jeden Fall da.
Es gab vor 2 Wochen den ersten Infoabend explizit für gleichgeschlechtliche Paare zum Thema Pflegekind. Also auch da tut sich ein bisschen was.
Manchmal ist es ja auch vor dem Hintergrund des Kindes, dass man da vielleicht bewusst ein Frauen- oder ein Männerpaar aussucht bei Pflegekindern. Ich weiß nicht, war das bei euch, hat das eine Rolle gespielt oder war der aus anderen Gründen sehr geeignet durch euren pädagogischen Background eher?
Also ich weiß von Jugendämtern, die sagen, lesbische Paare dürfen nur Mädchen vermittelt kriegen und schwule Paare nur Jungs, was natürlich totaler Bullshit ist, genau.
Weil es ja bei anderen Familien auch so ist. Ja, klar.
Also, aber das gibt es schon auch, das habe ich schon erlebt und wir haben auch überhaupt gar keine Geschlechtspräferenz vorgegeben, das war uns auch vollkommen egal. Es hat sich einfach nur zufällig jetzt halt so ergeben, dass sie ein Mädchen ist, wobei man das ja auch noch nicht sagen kann. Was so.
Nochmal einen Schritt zurück zu eurer Kinderwunschbehandlung. Er sagt, ihr habt da viel Geld gelassen. Das wollte ich nochmal aufgreifen, weil das ja meines Wissens anders ist, wenn ihr ein Frau und ein Mann gewesen wärt, oder?
Ja.
Ist es immer noch? Das heißt, ihr wart zu dem Zeitpunkt schon verheiratet oder verpartnert und ihr musstet alles selber bezahlen, oder wie ist das gelaufen?
Ja. Die Diskriminierung fängt noch viel früher an, die fängt noch nicht mal bei der finanziellen Geschichte an, sondern die Diskriminierung fängt schon da an, dass die Bundesärztekammer sich gegen die Behandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren ausspricht, mit der Begründung, naja, bei Geburt hat dieses Kind, das ja dann so gezeugt wird, nur einen Elternteil, weil ja Stiefkindadoption notwendig ist und damit ist die Absicherung nicht zu 100% gewährleistet, weswegen da rechtliche Lücken sein könnten, weswegen eine Behandlung nicht gemacht werden sollte, weswegen nur vereinzelte Kliniken überhaupt gleichgeschlechtliche Paare behandeln. Einige davon, wie zum Beispiel eine Klinik hier in der Nähe, lässt sich das dann noch zusätzlich kosten, indem sie dann gleichgeschlechtliche Paare Voraussetzungen aufdrücken, die bei Heteropaaren nicht der Fall sind. Also,
was sind das so welche zum Beispiel?
Ja, so Lebensversicherung in der Höhe oder Gewährleistung, dass in den nächsten Jahren das und das Einkommen erzielt werden kann und so weiter.
Also sprich, nochmal zum Hintergrund, es geht darum, dass Ärzte, Ärztinnen fürchten Unterhaltsklagen, weil sie ja das Kind indirekt
ist gezeugt selbstverständlich haben. Noch nie vorgekommen, ja. Aber könnte ja ganz vielleicht eventuell so sein und deswegen macht man das dann halt nicht. Und die Kliniken, die es dann machen, haben dann natürlich einen Sonderstatus und lassen sich das manchmal dann auch was kosten. Da wir das nicht eingesehen haben, sind wir dann in eine Klinik relativ weit weg hier gefahren. Da war das dann nicht so, wobei man sagen muss, wir waren da ja insgesamt 2,5 Jahre in Behandlung und in diesen 2,5 Jahren hat der Oberarzt gewechselt und der alte Oberarzt war total d'accord mit uns und der neue Oberarzt nicht und der wollte uns eigentlich kicken. und konnte es aber halt nicht, weil die Verträge schon unterschrieben waren. Aber also da hat man dann schon auch Diskriminierung erlebt. Ich werde nie vergessen, wie die Ärztin uns gegenüber saß und fast geweint hat. Also eigentlich hat sie geweint, weil sie uns sagen musste, dass der Oberarzt da jetzt gerade Probleme mit uns hat. Das war schon heftig. Ja.
Habt ihr versucht, mit eurer Krankenkasse zu diskutieren, oder?
Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt keine Möglichkeit, das braucht man gar nicht erst versuchen. Wir haben jeden einzelnen Cent bis hin zum, also Medikamente sowieso, aber bis hin zum einfachsten Hormonmittel haben wir alles selber bezahlt.
Ja, wow. Und dann kommen ja noch Fahrtkosten dazu, dass man halt alles so noch dann hat. Und ich meine, gut, neben den ganzen finanziellen Belastungen ist es ja auch einfach eine psychische Belastung, auf die man sich einlässt. Also irgendwie immer auf bestimmte Zeiten zu schauen und getaktet irgendwie loszufahren. Und
das mit einem neuen Job verbunden, genau, den ich dann noch hatte. Und dann irgendwie Ausreden finden, warum man jetzt da und da nicht arbeiten kann und so. Und das Ganze, also wenn faktisch war ich 2,5 Jahren auf künstlichen Hormonen. Und zwar halt auf heftigen, nicht so im Pillenniveau, sondern es war einfach alles künstlich. Und das war irgendwann schon sehr krass an der Zerreißprobe.
Das heißt aber, für euch ist das Projekt biologisches Kind auf Eis gelegt, weil jetzt das Pflegekind kam und ihr würdet irgendwann das nochmal aufgreifen wollen, wenn ich das fragen darf.
Habe ich erst gedacht,
aber
inzwischen denke ich da überhaupt nicht mehr dran. Also wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Kind bekommen, aber das ist ein Pflegekind. Ich wollte wirklich schwanger sein, ich wollte das wirklich erleben, aber irgendwann ist der Punkt, da ist dann die Selbstaufopferung vorbei. Und inzwischen kann ich da wirklich ganz offen drüber reden, aber wir haben unsere Tochter bekommen 3 Wochen nach meiner zweiten Fehlgeburt. Das waren dann schon so diese Momente, wo ich gemerkt habe, auf der anderen Seite, da gibt es zwar andere Probleme, aber da ist dann, das ist greifbar, da bewerbe ich mich und dann passiert was und das wird nicht so lang dauern. Und das andere, desto länger es gedauert hat, desto mehr hat es diesen Charakter von, das klappt eh nie.
Ich wollte euch noch gerne fragen, wie eure Eltern zu eurem Kind stehen.
Bei meinen Eltern war mein Outing ein riesengroßes Thema. Ich bin deswegen auch damals von zu Hause rausgeschmissen worden, so die ganz typische Story. Und meine Eltern mussten sehr, sehr steinig lernen und den Weg gehen, dass sie jetzt so an dem Punkt waren. Es war immer so dieses, als wir damals unsere Lebenspartnerschaft begründet haben, ja, ihr seid so ein tolles Paar, aber müsst ihr jetzt auch noch heiraten? Als es dann die Ehe wurde, ja, müsst ihr das jetzt umschreiben lassen? Aber ein Kind, das muss doch jetzt nicht sein. Und jetzt ist das Kind da und sie sind die glücklichsten Großeltern der Welt und alles ist tutti und alles ist schön und so. Und sie sind da für uns und haben unser Pflegekind auch komplett als Enkelkind aufgenommen, ohne dass sie da jetzt irgendwelche Vergleiche zwischen, dass es jetzt nicht unsere Gene oder sowas gebracht haben. Das war überhaupt nicht. Sie ist auch ihr erstes Enkelkind und damit was ganz Besonderes. Und ich sehe meine Eltern, die wohnen ein bisschen weiter weg von hier und ich habe sie noch nie so oft gesehen wie zur Zeit. Wollen ständig hier sein.
Aber witzig, das ist doch so ein Klassiker, oder? Dass man so, was du jetzt in deiner Familiengeschichte so erzählt hast, dass man so denkt, ja, es war ein harter Weg, es waren viele Schwierigkeiten und dann ist das Kind da und das Kind verändert von ganz alleine einfach nur, dass es da ist. Mhm. Plötzlich Dinge und Haltungen und ja.
Aber schade. Bin schon auch immer wieder an dem Punkt, dass ich meine Eltern daran erinnere, weil wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf dem Südstadtfest und dann guckt mein Vater sich um und sagt, das ist so toll und so viele Menschen, die hier so schön zusammenleben und alles ist so harmonisch und dann meint er wortwörtlich, ja und die ewig Gestrigen, die da anderer Meinung sind, da weiß ich ja auch nicht mehr sowas in die Art. Ich meinte zu ihm, du Papa, du hast mich von 10 Jahren noch rausgeschmissen, weil ich lesbisch bin und jetzt sind hier die ewig gestrigen die anderen.
Ja, ja. Das ist doch gut, wenn Leute sich bewegen können. Das ist immer eine schöne Sache.
Absolut, und ich bin da auch sehr froh drum, weil sonst hätte ich keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man auch guckt, woher man kommt.
Das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber wäre es vielleicht anders oder schwieriger, wenn zum Beispiel deine Frau das Kind bekommen hätte, zum Thema Biologie und also wenn jetzt das für deine Eltern, wäre es auch nicht dein biologisches Kind, aber das ist deiner Frau, hätte das einen Unterschied gemacht?
Ich glaube da tatsächlich nicht. In dem Moment, dadurch, dass unser Kind so klein zu uns kam und einfach ein Säugling war, war sie dann einfach da. Ich glaube, wenn sie 3 oder 4 gewesen wäre, dann wäre das vielleicht nochmal ein anderes Thema gewesen, aber so wurde sie einfach von allen als unser Kind aufgenommen, das wäre auch so gewesen, wenn Betty die leibliche Mutter gewesen wäre. Was sie niemals gewesen wäre, weil Betty von Anfang an gesagt hat, Kinder, okay, aber wenn wir einen Blach kriegen, dann trägst du das aus. Okay. Wortlaut Betty.
Das muss man jetzt für manche Leute übersetzen, aber die sollen mal selber rausfinden, was das heißt. Genau. Ich wollte dich noch fragen, was macht ihr so für Erfahrungen, wenn ihr unterwegs seid, irgendwo hier draußen in der Welt? Also jetzt habt ihr ja momentan, weil sie auch noch so klein ist, noch nicht den Kontakt zu irgendwelchen Einrichtungen wie Kita, Krippe oder sonstiges. Aber was habt ihr so für Begegnungen, wenn ihr in irgendwelchen, weiß nicht, man geht ja zu irgendwelchen Gruppen manchmal hin oder macht irgendwelche Sport oder Musik oder sonstige Angebote. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen, wo ihr merkt, da werden wir anders wahrgenommen oder da geht man mit uns anders um oder habt ihr das Gefühl, nö, werden eigentlich keine Unterschiede gemacht?
Das ist eigentlich ziemlich genau deckungsgleich mit dem, was ihr auch schon mal erzählt habt, dass es eigentlich überall positiv aufgenommen wird, dass dann eher Nachfragen kommen und eher das Erstaunen da ist, ach, das ist so kompliziert, das wusste ich ja noch gar nicht. Und man schon irgendwie immer diesen Aufklärungsauftrag hat und sagen muss, ja, uns gibt's auch und dann freuen sich alle, dass es einen auch gibt, so. Diskriminierung habe ich im Vorfeld erlebt, online habe ich mal, aber online ist halt auch alles noch ein bisschen hassgeprägter, wo dann zu der Zeit habe ich im Jugendamt gearbeitet und da meinte dann jemand zu mir sagen zu müssen, wenn ihr ein Kind habt, rufe ich das Jugendamt. Das war ganz lustig. Süß. Jetzt haben wir ein Kind vom Jugendamt, ist auch ganz nett. Genau, was ich aber merke, wo schon Diskriminierung ganz großes ist, in gleichgeschlechtlichen Paaren übernimmt ja immer eine Person oder übernehmen die Personen ja auch stereotype Aufgaben, die eigentlich einem anderen Geschlecht zugeschrieben werden. Ich bin zum Beispiel diejenige von uns beiden, die arbeiten geht und ich kriege halt schon die geballte Ladung der Diskriminierung von Working Moms zu spüren. Also ich bin zum Beispiel mal auf eine Tagung gefahren und war da über Nacht weg und habe im Zug jemanden getroffen, der auf die gleiche Tagung fährt und wir sind so ins Gespräch gekommen und ich habe dann gesagt, ja, ist schon ein bisschen hart für mich, so die Nacht außerhalb zu verbringen. Und dann guckt mich dieser Mann an und sagt so ganz schockiert, also meine Frau könnte das ja nicht.
Okay. Weil...
Aber er, also, ne? Ja. Also er hat es ja in dem Moment auch gemacht, aber das war ja, ich war ja die Frau und ich durfte das nicht. Und einmal war ich beim Arzt, war ein Kind im Alter meiner Tochter und ich hatte der Arzthelferin nur so beiläufig gesagt, ach, meine Tochter ist ungefähr gleich alt, meinte die Arzthelferin, was? Ist die jetzt allein zu Hause?
Ja, klar.
Natürlich lasse ich mein damals 6 Monate altes Kind, weil ich arbeiten bin, allein zu Hause, klar.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, also, was wäre die andere Alternative? Sie ist bei dem Mann zu Hause.
Oh, das wäre vielleicht auch schön. Also da merke ich tatsächlich mehr Diskriminierungen als jetzt über, wegen unserer Familienkonstellation. Da ist eher so dieses ständige Aufklären müssen und ständig Nachfragen beantworten müssen und so.
Ja, und dann ja noch vielleicht in doppelter Hinsicht, weil ihr Regenbogenfamilie und Pflegefamilie seid.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auch gegenüber den Regenbogenfamilien dann auch wieder in der Aufklärungspflicht. Also wir waren mal in München im Regenbogenfamilienzentrum und die sind ja sehr aktiv und da sind ganz, ganz viele Familien aktiv und die absolut wenigsten bis gar keine Pflegefamilie. Alleine, dass ein Pflegekind ein Weg für eine gleichgeschlechtliche Familie ist, ist noch nicht so verbreitet, wie man es vielleicht glauben könnte. Und da müssen wir dann in doppelter Hinsicht dann auch da wieder aufklären.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch noch einen ganz kleinen Faktor gibt. Ist es ein Frauenpaar oder ein Männerpaar? Ne? Weil ich meine, bei Frauenpaaren wird wahrscheinlich einfach auch oft impliziert, naja, da kann ja eine das Kind kriegen. Mhm. Bei Männerpaaren sind es ja auch tatsächlich häufig dann Pflegefamilienkonstellationen, wenn es nicht irgendwie ein mitgebrachtes Kind ist sozusagen, was in die Beziehung kommt.
Weil halt auch Leihmutterschaft nochmal um Vielfaches teurer ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere
Nummer nochmal, ja.
Wie ist es, wie outet ihr euch als Pflegefamilie jetzt? Also ist es ja auch nicht immer vielleicht in jeder Situation notwendig.
Als Pflegefamilie würde ich mich, glaube ich, erstmal nur da outen, wo es wirklich notwendig ist. Also und das ist nur im Kindergarten und wirklich in offiziellen Einrichtungen so, wo wir auch, weil wir ja auch bestimmte Rechte nicht haben. Wir müssen ja alles über Vollmacht machen, wir haben ja kein Sorgerecht. Dementsprechend müssen wir uns da oft outen, aber im Alltag fände ich das tatsächlich eher kontraproduktiv für unsere Tochter, weil sie damit auch sehr, sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird. Wo dann auch ganz schnell die Fragen kommen, ja, was ist mit der leiblichen Mutter? Und das sind Themen, also ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich möchte ihr das einfach nicht antun, dass sie immer auf diesem Präsentierteller das oh mein Gott, dieses arme, traurige Kind ist. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache, als das Kind einer Regenbogenfamilie zu sein.
Magst du noch mal sagen, mit wem ihr so zu tun habt? Also ihr müsst Entscheidungen abstimmen mit, es gibt einen Vormund?
Oh, das sind ganz, ganz schön viele Personen. Mhm. Im Moment hängen bei uns drin. Unsere Tochter hat eine Vormündin, die das Sorgerecht hat und die wir bei allem Größeren fragen müssen. Fängt an bei einem Auslandsaufenthalt, also 2 Tage Urlaub geht nicht ohne Unterlagen von ihr. Geht weiter, Impfungen, Operationen, Kindergartenwahl, alles. Wir dürfen nur die Alltagsentscheidungen treffen. Dann gibt es eine Pflegekinderstelle, die für uns zuständig ist, die uns begleitet, die regelmäßig Hausbesuche macht und guckt, ob alles läuft, die sozusagen auch unsere Ansprechpartnerinnen sind. Dann gibt es den ASD, das Jugendamt. Der ASD hängt drin, die sind zuständig für die halbjährlichen Hilfeplangespräche, wo dann auch die leibliche Mutter anwesend ist immer und eben gemeinsam geklärt wird, wie geht es im nächsten halben Jahr weiter. Dann hängt im Moment, weil ja der Gerichtsprozess läuft, ein Verfahrensbeistand drin, der vor Gericht unsere Tochter vertreten soll und ihre Belange eben nach außen geben soll. Dann gibt es natürlich die Richterin, die unsere Tochter bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nie gesehen hat, obwohl das Prozess schon seit einem Jahr läuft. Dann gibt es einen Gutachter, weil gerade ein Erziehungsfähigkeitsgutachten erstellt wird, der Umgänge und Gespräche und so weiter geführt hat. Dieser Gutachter hat dann noch eine Assistentin, die die Begutachtungen der unter einjährigen Kinder macht, mit der wir jetzt auch schon mehrmals Kontakt hatten. Ich glaube, das waren jetzt erstmal alle wichtigen Personen.
Klingt nach einem vollen Terminkalender.
Ja. So, ja. Hm. Und das Problem ist, dass halt alle dieser Personen regelmäßig auch zu uns kommen wollen. Mhm. Und das war vor allem in der Anfangszeit echt krass, weil wenn man mit Säugling zu Hause sitzt und jede Woche bis alle 2 Wochen einen offiziellen Termin hier hat, wo dann die Bude irgendwie sauber sein muss und alles aufgeräumt sein, also, oder man das, den Anspruch hat, dass alles aufgeräumt sein muss, das war schon ziemlich krass.
Ja, und ja. Ich glaube, jeder, der mal ein Baby zu Hause hatte, weiß, dass das gerade in der ersten Zeit nicht der Fall
ist. Auch ohne offiziellen Besuch.
Meistens eher Chaos herrscht. Ja. 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 Wie gelingt euch bei all diesem, ich sag mal, Eingriff von außen, auch wenn der natürlich klar rechtlich sinnvoll ist und klar gehört einfach dazu, aber wie gelingt euch sozusagen bei diesen vielen Außenkontakten, die da so auf euch zukommen, irgendwie dann auch so ein normales Familienleben zu leben? Weil ihr werdet ja sozusagen immer von außen gestört, es wird immer geguckt. Wie macht ihr das, dass ihr trotzdem einfach so als Familie euer Leben gestalten könnt dann?
Also es gab Phasen, vor allem früher, als ich noch kleiner war, wo ich teilweise tagelang nicht ich war und geweint habe und so, weil ich einfach Angst hatte, dass sie wieder wegkommt. Und gerade wenn dann Termine waren, die nicht so ganz pro Pflegefamilie waren oder zumindest sehr neutral waren, war danach die Angst immer riesig. Und da war dann im Alltag auch wirklich schwierig, obwohl ich dann auch immer wieder mich zusammenreißen musste, weil unsere Tochter merkt das ja. Und das wollte ich auch nicht, dass sie da irgendwie eine Unsicherheit merkt. Sonst ist es so, ja, es sind ganz, ganz viele Termine, aber der richtige Alltag, der läuft ja komplett hier. Also sie ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei uns und die Termine, das ist auch nichts anderes, wie wenn man wegen einer anderen Sache Termine hat. Also das funktioniert schon, aber man muss halt schon viel immer außenrum planen. Da haben wir auch das Glück, das muss man vielleicht dazu sagen, dass ich zwar arbeiten gehe, Lohnarbeit mache, aber nur 20 Stunden die Woche und 20 Stunden an meiner Dissertation arbeite zu Hause. Das heißt, ich bin halt auch ziemlich flexibel. Ich bin nur 5 Stunden am Tag außer Haus. Mhm. Und so können wir das dann gut meistern. Ich glaube, wenn das jetzt nicht wäre und Betty das alles alleine machen müsste, wäre das schon nochmal heftiger.
Du hast ja vorhin erzählt, ganz am Anfang, wie ihr eure Tochter bekommen habt und dass das ja so echt hoppla hopp von heute auf morgen mehr oder weniger passiert ist. Wie war das, dieser erste Moment? Ihr habt es im Krankenhaus oder wo zum ersten Mal gesehen? Und dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie mal auf den Arm genommen oder mal ins Bettchen reingelinst. Kannst du den Moment dich noch erinnern? Weil es ist ja doch ein bisschen was anderes als bei einer Geburt, wo man halt, ja, blub, da kriegt man das Kind auch in den Arm gelegt, aber da hat man halt vorher noch ein bisschen andere Vorstelle.
Also wir waren natürlich wahnsinnig nervös. Wir mussten ja eine Stunde zu dem Krankenhaus fahren, wo sie entbunden wurde. Und sie hat da auf der Frühchenstation, weil sie da halt versorgt werden konnte. Und wir haben uns da getroffen mit dem Zuständigen vom ASD und der Vormündin von ihr und haben dann vorher noch ein paar rechtliche Sachen gemacht, weil ich gesagt habe, hinterher habe ich dafür keine Nerven mehr. Und dann sind wir in ihr Zimmer rein und das war eigentlich ein ziemlicher Schockmoment, weil es sah einfach aus wie in der Intensivstation und sie lag in einem Bettchen 50 auf 30 oder noch kleiner, so ein Baby-Bay-Bettchen und hatte eine Diode am Fuß und wir haben dann erfahren, dass wirklich nur jemand reinkam, wenn die Diode halt ausgeschlagen ist, weil sie wach geworden ist und sie hat einfach die ersten 16 Tage alleine in diesem Zimmer verbracht. Wir sind dann da in den Raum rein und haben sie dann ja alle das erste Mal gesehen. Und dann hat Betty sie auf dem Arm, auf den Bauch gelegt bekommen. Und wir haben das überhaupt nicht überrissen. Das war, dann sind zumindest, waren alle so taktvoll und sind dann nach draußen gegangen und haben uns dann eine halbe, dreiviertel Stunde alleine gelassen. Und in der Zeit waren wir waren einfach nur vollkommen überfordert mit der gesamten Situation, haben die ersten Bilder gemacht und die Großeltern informiert und so weiter. Die dann auch, die sind am nächsten Tag in Urlaub gefahren und wohnen nicht weit von dem Krankenhaus, wo wir dann waren. Deswegen wir dann gesagt haben, okay, ihr könnt heute noch vorbeikommen, damit ihr sie wenigstens noch sehen könnt. Weil die hatten ja gar nicht die Chance, den Urlaub irgendwie anders zu planen. Und wir sind dann eine Nacht im Krankenhaus geblieben. Das wurde vom Krankenhaus angeboten, dass wir so ein bisschen eine Bonding-Situation haben und eben nicht so ganz in die neue Elternschaft geschmissen werden. Hatten absolute Panik vor der Heimfahrt, weil mit Baby eine Stunde im August die Welt zu fahren, das man erst seit 24 Stunden kennt. Aber sie ist eingeschlafen, als wir aus der einen Stadt raus sind und aufgewacht, als wir hier angekommen sind.
Ja, und ich glaube, das ist eine Situation, die kennen alle Eltern. Ich meine, da unterscheiden wir uns, glaube ich, alle nicht, wenn du halt das erste Mal mit diesem Kind nach Hause fährst.
Weißt dann, du noch, wir haben die Maxikosi abgestellt.
Das Kind im Flur, Maxikosi abgestellt, sie schlief.
Und wir so, das ist unser Kind. Da ist ein Kind drin, das ist unseres.
Was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, die Situation kennt jeder.
Ja, das war eben dadurch, dass es bei uns ja auch nur 6 Tage vorher war, das war total surreal. Das war absolut surreal. Den Maxikosi noch schnell, eines der wenigen Dinge, die wir gebraucht gekriegt haben. Wir hatten nichts, wir hatten keinen Kinderwagen, keine Trage, gar nichts, aber der musste ja her. Ne?
Ja. Ja, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Jetzt ist zwischendrin eure Tochter mal hier raus und deine Frau auch. Insofern.
Aber die Maus ist aufgetaucht.
Aber die Maus ist jetzt wach, ja. Genau. Die andere Maus.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.